Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Gib mir Sonne aus dem Jahr 2008 von Rosenstolz. Das Duo Anna R. und Peter Plate. Gib mir Sonne, einer der größten Hits aller Zeiten und damit auch immer wieder im Musikprogramm von SWR 1 Rheinland-Pfalz. Ich habe mit Peter Plate gesprochen, der Sänger, Songschreiber und Produzent in SWR 1 Leute. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich.
2008, wir machen einen Sprung ins Jahr 2018, 10 Jahre später. Wo stehen Sie? Was ist anders?
10 Kilo schwerer, seit 3 Jahren Nichtraucher, darauf sehr stolz.
Glückwunsch.
Und sonst, ja, danke schön. Und sonst, ja, mir geht's super.
Wie war denn 2018? Viel Neues. Ich habe sie auf dem Tisch liegen, Bibi und Tina zusammen mit Ulf Sommer und großartigen Stars. Dann nochmal ein Best of Rosenstolz, also produktiv.
Ja, wir waren dieses Jahr durchaus produktiv. Ich glaube, beide Projekte fingen so im Januar an, in die Schwerpunktphase zu kommen sozusagen. Insofern habe ich das sehr genossen, einerseits so ein bisschen die Vergangenheit zu bearbeiten und in der Gegenwart das mit Bibi und Tina. Da haben wir ja die Idee gehabt, eigentlich die größten Popstars, also oder besser gesagt eigentlich aus allen Bereichen, ne? Also aus Pop, aus Schlager, aus Hip-Hop, also Sido ist dabei.
Roland Kaiser ist auch dabei.
Und Roland Kaiser ist dabei. Die retten zusammen, das gibt es wirklich nur bei Bibi und Tina.
Da werden wir ausführlich noch drüber reden, auch über Rosenstolz. Sie machen seit Jahren deutschsprachige Musik und deutsche Interpreten boomen. Und zwar bei Jugendlichen und Erwachsenen, das ist ja interessant. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Eine richtige Erklärung dafür habe ich nicht, aber ich nehme das natürlich voller Freude zur Kenntnis. Ich finde das ganz toll. Vor allem bei Bibi und Tina, das hat uns sehr gefreut, dass die Kinder deutsche Popmusik so annehmen, weil das war erstmal eine These, als wir gefragt wurden von Detlef Buck, ob wir Songs schreiben.
Der Regisseur von Bibi und Tina?
Genau, ein wunderbarer Mann, ein wunderbarer Regisseur und mutig. Er war einfach mutig, so einen Popfilm zu drehen für Kiddies. Und die Leute haben uns schon komisch angeguckt am Anfang und gedacht, wow, ob das wohl funktioniert, Popmusik mit deutschen Texten.
Also für dabei die Kinder. Macht es das natürlich aus, weil nur so können sie auch richtig mitgrölen, gerade die Jüngeren. Bei englischen Texten ginge das nicht.
Genau, aber alle denken ja immer, man müsste Englisch machen. Und insofern war das schon mutig von Buck, uns das zu gestatten. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Das macht gar nichts, weil über Bibi und Tina reden wir gleich eh noch ausführlicher. Ich habe einen kleinen Faden, den ich jetzt vorgebe, nämlich zum Einstieg ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Wenn ich mein Handy ausschalte,
geht's mir gut.
Ein richtig gutes Liebeslied.
Ich glaube, da gehören Geigen rein.
Ich wollte eigentlich Sozialpädagoge werden, weil...
Ich habe diese Ader, das habe ich auch immer noch in mir. Meine Schwester ist auch Sozialarbeiterin, das war jetzt kein Halbsatz mehr, aber...
Das macht
nichts. Ich habe ein großes Faible dafür, für die Sozialarbeit. Also das ist auch immer noch in mir drin. Ich bin natürlich froh, dass ich Musiker geworden bin. Ich glaube, da bin ich ein bisschen besser aufgehoben, aber ich finde Sozialarbeit ganz doll wichtig.
Grimms Märchen waren für mich?
Spannend, sehr grausam als Kind. Ich hatte eine LP und das hat Hans Petsch, hieß der, glaube ich, damals. Er hatte so eine ganz tolle Stimme.
So eine Radiostimme.
Genau, so eine richtige, echte Radiostimme. Und das fand ich so toll. Aber ich weiß, dass ich auch unter der Bettdecke mich verkrochen hatte.
Als sich die Popgruppe ABBA trennte,
war ich traumatisiert.
Haare waschen im Friseursalon von Udo Walz?
Ich war nicht der beste Haarwäscher. Irgendwie war das nicht so mein Talent.
Wenn ich an meine Zeit in London denke,
bin ich sehr glücklich.
Noch einmal auf der Bühne zu stehen mit Anna R. als Rosenstolz.
Wäre spannend.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Millionen Kinder und ihre Eltern kennen die Geschichten, die Filme und die Songs.
Das sind Bibi und Tina von Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind.
Bibi und Tina, die beiden Freundinnen und ihre Abenteuer. 4 Filme hat Regisseur Detlef Buck gemacht. Die Musik kommt von Ulf Sommer, Daniel Faust und Peter Plate. Peter Plate zu Gast in SWR 1 Leute. Die Kunst ist es ja bei solchen Filmen und der Musik, dass die Lieder Kinder und Eltern packen. Und das ist ihnen gelungen. Inwiefern? Warum? Wie haben sie das gemacht?
Wir haben versucht, wirklich Popmusik zu machen für Kinder. Und als wir dann anfingen, haben wir immer schon so nach 3 bis 4, manchmal auch nach 5 Minuten völlig vergessen, dass es ja für Kinder ist, sondern ich glaube, unsere grenzenlose Selbstbezogenheit ist hier beim Arbeiten ganz gut gewesen. Also wenn wir einen Song schreiben, steigern wir uns immer rein. Und es ist völlig egal, ob das für Sarah Connor, für Rosenstolz, für Max Rabe oder halt für Bibi und Tina war. Mhm. Und bei Bibi und Tina hatten wir sogar noch ein Fünkchen mehr Freiheiten, weil da konnten Ulf und ich ja machen, was wir wollten. Und insofern, und Buck hat uns einen ganz tollen Satz mit auf den Weg gegeben, weil er gesagt hat, bei Kindern ist es eigentlich sogar ganz gut, wenn immer noch so ein kleines Fragezeichen bleibt. Kinder müssen nicht jeden Text zu 100% verstehen. Die finden es irgendwie auch cool, wenn da irgendwas vorkommt, wo sie vielleicht noch dreimal drüber nachdenken.
Absolut. Also meine Töchter haben mitgesungen, singen immer noch mit und ich bin mir sicher, sie haben nicht jede Textzeile verstanden. Am Ende gipfelte es jetzt in einer Star Edition. Sie haben das Album rausgebracht. Die besten Bibi und Tina Songs gesungen von berühmten Künstlern. Johannes Oerding, Barbara Schöneberger, Lukas Rieger. Wie schwer war es, die für Bibi und Tina zu begeistern?
Viel leichter, als wir dachten.
Okay.
Freunde wie Sarah Connor, Max Rabe haben wir natürlich selber direkt angerufen.
Und dann sagen die auch, ja klar, mache ich.
Also vornehmlich bei Sarah Connor war es so, dass wir an ihrem ersten Album Muttersprache gearbeitet hatten. Sarah arbeitete damals eher immer so lieber nachmittags. Also haben wir vormittags Bibi und Tina gemacht und nachmittags Sarah Connor. Okay. Insofern war sie sozusagen wie so eine Patin. Sie war von Anfang an dabei und richtige Hardcore-Fans haben ja erkannt, dass bei Bedingungslos, bei dem Lied von Sarah Connor Bedingungslos, dass der auch schon im Teil 1 von Bibi und Tina als Score-Musik stattfindet.
Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das jeder begriffen hat. Ja, sehr schlau, okay.
Es hat sich auch so ergeben, weil Sarah mal meinte, dieses Geigen, für uns hieß immer Winnetou, dieses Winnetou-Thema sei so schön und dann haben wir daraus bedingungslos gemacht. Ja.
Ah ja, okay. Und die anderen,
wir haben einen Testballon gestartet, wir haben E-Mails geschrieben an unsere Lieblingskünstler oder an alle, die wir uns auch vorstellen konnten, dass sie bei diesem Album mitmachen und wir haben genau 2 Absagen bekommen.
Ja, Wahnsinn, toll.
Das ist wirklich, ja, das fanden
und
wir auch.
Am lustigsten finde ich ja Roland Kaiser und Maite Kelly. Klingt nach einer wundervollen Mischung.
Roland Kaiser bewundere ich sehr, weil er einfach das Herz auf dem linken Fleck hat sozusagen. Er bekommt in Dresden, da spielt er Kaisermania und tritt vor 12.000 Leuten auf und das mehrere Abende hintereinander. Sagt dort vor allem seine Meinung auch bezüglich Pegida und AfD und insofern finde ich das ganz toll, wenn ein Schlagerkünstler, im Übrigen Helene macht sowas ja auch, sich politisch äußern. Ich glaube, Schlagerkünstler haben da eine große Möglichkeit, auf ihr Publikum vielleicht Einfluss zu nehmen. Und Maite ist für mich eh ein Phänomen. Ich glaube, Maite Kelly wird ein Riesenstar in den nächsten Jahren noch.
Es gibt einen Song auf Englisch. Ray Garvey singt Susanna, der frühere Frontmann der deutschen Band Raymond. Warum er?
Ray kenne und liebe ich seit Jahren und ich wollte ihn unbedingt bei diesem Projekt dabei haben und er ist ja nun auch viel beschäftigt. Ich glaube, er war bei Sing Mein Song, der ständig auf Tour und so. Insofern ging das zweimal per Telefon und sonst immer per SMS. Er ist einer der wenigen Songs, die hat er alleine produziert, den Rest haben ja wir gemacht. Mhm. Und wir haben über alles geredet, aber nicht über die Sprache. Und dann kriege ich die MP3 von ihm. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen, weil es war ja im Original, singt es ja Kostja Ullmann auf Deutsch. Und Ray hat es jetzt wirklich fast 1:1 übersetzt auf Englisch und der Text machte schon auf Deutsch kaum Sinn. Und singt es aber mit einer Inbrunst, als wäre Weihnachten auf Ostern gefallen. Also es ist ganz toll, mit Glöckchen und allem drum und dran.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Peter Plate, der mit seiner Musik für die Bibi- und Tina-Filme Kinder und Eltern zum Mitsingen bringt. Sie haben Bibi und Tina auch auf die Bühne gebracht als Musical. Sie selbst haben keine Kinder, auch keine adoptiert. Haben Sie trotzdem Kontakt zur Zielgruppe, zu Kindern?
Ich habe die besten Neffen und Nichten der Welt. Und glücklicherweise lebe ich ja auch in einer, wie so viele Menschen, in einer Patchwork-Family sozusagen mit meinem letzten Freund, mit dem ich auch verheiratet war. Wir sind inzwischen geschieden. Was ich irgendwie einen Knüller finde.
Aber Sie arbeiten noch zusammen.
Ja, um Gottes Willen, natürlich.
Weil wir reden hier von Ulf Sommer.
Genau, aber wir waren auch mal verheiratet. Ja. Und natürlich waren wir ewig lang ein Paar und insofern kenne ich Ulfs Schwester. Ich glaube, da war sie 15 und inzwischen ist sie etwas älter, so 30 Jahre älter und natürlich hat sie Kinder.
Ach toll, und John, das macht einfach eine riesige Familie
John aus. Und Tony, da mein jetziger Lebensgefährte und Freund, der Lee, kommt aus England, da gibt's auch eine Menge Kinder und natürlich in meiner Family gibt's auch ganz viele Kinder. Und die alle durften oder mussten immer die Bibi und Tina Songs bewerten.
Schön. Sie standen selbst zum ersten Mal auf der Bühne bei den Harzer Heimatsängern, habe ich gelesen. Erinnern Sie sich daran noch?
Ja.
Wie war das?
Ich fand das ganz toll. Ich bin ja in Goslar aufgewachsen und Goslar liegt sozusagen vorm Harz. Wir sind aufgetreten immer in Hotels und haben da Harzer Lieder gesungen und danach durften wir immer Autogrammkarten verkaufen.
Verkaufen?
Ja, man hat die, glaube ich, verkauft für 50 Pfennig. Ja, das wurde, glaube ich, die Harzer Heimatsänger für die Bandkasse sozusagen.
Ja, okay.
Und dann haben die Omis mir immer ein bisschen mehr gegeben.
Oh,
und den Rest
durfte
ich behalten.
Ihr Vater ist vor ihrer Geburt gestorben. Mhm. Ihr Großvater war die wichtigste männliche Bezugsperson. Er war Diplomat in Indien. Sie sind deshalb in Neu-Delhi geboren. Cooler Geburtsort. Steht das im Ausweis? Im
Pass? Das steht im Ausweis. Toll. Leider kann ich mich natürlich an nichts erinnern. Ne?
Aber wie irgendwie macht schon was her, oder? So ein Geburtsort Neu-Delhi.
Ja, ich war darauf auch immer ganz stolz.
Und dann, Sie haben Goslar angesprochen, Sie haben in Hamburg gelebt, Braunschweig. Wie war denn so Ihre Kindheit?
Es war nicht so die Bullabü-Kindheit, die ich mir irgendwie gewünscht hätte oder immer erträumt hätte. Vielleicht deswegen mein Bezug immer zu ABBA und zu Schweden und zu Astrid Lindgren. Und ich war Spätentwickler in der Schule.
Aber Sie wurden auch sehr früh eingeschult, ne?
Genau. 1.7. Bin ich geboren worden. Und irgendwie war der Stichtag so, dass ich noch 5 war, als ich eingeschult wurde. Und dann war ich so klein und dann habe ich in der 8. Klasse, war ich so ein Outsider und wurde so, wie sagt man heutzutage, gemobbt, dass ich dann die 8. Klasse freiwillig wiederholt habe. Und ab dann hat sich alles geändert. Auf einmal ging die Sonne auf und also meine Jugend war dann schön. Aber
so man braucht manchmal so einen Klick, ne?
Genau.
Ja.
Ich war einfach im komischen Umfeld.
Und wie früh haben Sie angefangen, Musik zu machen?
Naja, also es ging los mit den Harzer Heimatsängern, da war ich aber nicht lange, weil das war dann irgendwie doch nicht so meine Musik und dann hatte ich aber dieses Akkordeon und dann habe ich so gequengelt, dass mein Akkordeon umgetauscht wurde gegen eine Pfaffiser Heimorgel, die gab es damals, das waren so echt riesen Monsterteile, aber damit konnte ich schon eher so ein bisschen meine Songs schreiben. Ich habe ganz früh aufgehört, den Unterricht zu genießen.
Und also Musikunterricht, oder?
Musikunterricht. Ich wollte immer nur Songs schreiben und nicht Songs nachspielen. Und dann durfte ich irgendwann die Orgel dann, oder nicht durfte, sondern ich war alt genug, ich habe die Orgel dann gegen ein echtes Keyboard ausgetauscht. Und die hatten damals so Schlagzeug schon dabei und so einen Basslauf konnte man dazu schalten. Also es klang dann schon so echt wie Musik.
Und Sie haben natürlich auch viel Musik gehört, aber haben wir schon ab und zu erwähnt, in Goslar, in einer Kneipe, Jukebox angeschaltet und da lief immer Fernando. Wäre das jetzt auch der Titel, den ich spielen soll?
Fernando?
Von ABBA?
Sehr gerne, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit dem Lied Liebe ist alles gelang 2004, glaube ich, kann man sagen, der Durchbruch. Das Duo Rosenstolz war spätestens jetzt richtig berühmt. Peter Plate, Sänger, Komponist und Produzent und ein Teil des Duos Rosenstolz in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Angefangen hat ja alles Anfang der 90er in Berlin. In der Zeit war deutschsprachige Musik ziemlich out. Sie haben es trotzdem riskiert. Und ziemlich lustig ist, wie Sie Anna R. kennengelernt haben, weil telefonieren war nicht so einfach. Sie sind einfach zu ihr hingegangen.
Genau. Bei der Schlüsselübergabe, als Ulf und ich damals nach Berlin zogen, hat er uns die Schlüssel übergeben und zu der Wohnung, in der wir für 4 Wochen wohnen durften, und gefragt, was ich eigentlich machen möchte in Berlin. Und ich habe gesagt, ich möchte Musik machen und ich suche eine Sängerin. Und er meinte, ich kenne eine. Also das war tatsächlich so einfach. Und dann meinte ich, dann schreib mir doch mal die Adresse auf. Und dann bin ich dorthin gegangen, aber Anna war nicht da. Ich habe also an Annas Tür einen Zettel hinterlassen.
Das ist ein Zeitalter von WhatsApp und solchen Geschichten unvorstellbar, war.
Genau, ja. Da stand, du wurdest mir empfohlen, komm doch mal in die Oderstraße 14. Mein Name ist Peter. Anna kam also zu mir. Aber ich war nicht da. Aber Ulf war da. Ulf hat also Anna zum ersten Mal gesehen und daraufhin bin ich dann zu Anna gegangen mit einer Flasche Katlenburger Schaumwein und meiner Kassette. Auf meiner Kassette hatte ich so meine Lieder drauf. Und ich musste Anna jetzt noch davon überzeugen, weil Anna suchte eigentlich einen Jazzpianisten.
Oh, okay, und es war ein bisschen anderes Genre.
Genau, ich kann das auch gar nicht. Also so. Und ich habe gesagt, ich möchte aber eigentlich lieber so Musik machen. Sie meinte, ja, aber auf gar keinen Fall mit Schlagzeug. Habe ich gesagt, ja, aber ich kann ja so ganz leisen Beat drunter machen. Also so war unser erstes Gespräch.
Und war denn dann relativ schnell klar, die Beeinflussung von Ideal, Nina Hagen und am Ende soll es aber so ein bisschen wie ABBA klingen mit Hildegard Knef drin? Mhm. Also es ist ja wirklich eine verrückte Mischung eigentlich. War da Einigkeit zwischen Ihnen beiden?
Ja, ich hatte einen Song, den hatte ich noch in Braunschweig geschrieben, der hieß Bestes Stück. Den findet man auch im Internet. Der wurde nie so richtig professionell veröffentlicht. Ich glaube, dann später mal auf so einer, ist ja egal, auf jeden Fall. Mhm. Den hatte ich schon, den hatte ich auch mitgebracht. Und da habe ich sie gebeten, den mal zu singen. Das war sozusagen unser erster gemeinsamer Song, also unser Song, den Anna zuerst gesungen hat. Und dann fingen wir an, zusammen zu texten und Musik zu machen. Und das ging erstmal so ganz langsam los. Einmal die Woche kam sie und ich habe immer die Woche genutzt, um ein neues Lied fertig zu haben. Also sie kam immer und dann hatte ich die Musik fertig und ein Textangebot. Und dann haben wir daran entweder weitergemacht oder sie hat es genauso gesungen, wie es war.
Und dann, Berlin war in dieser Zeit eigentlich die ganze Stadt eine einzige Bühne. Sie gingen dann in Clubs, aber ich meine, das war natürlich echtes Tingeln, ne? Klinkenputzen.
Ja, aber wissen Sie, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, war Berlin damals als junger Mann oder als junger Mensch, was für ein Glück ich hatte. Weil Berlin war so aufregend. Also die Mauer war gerade gefallen. Ich bin als verwöhnter Wessi mit geschmissenem Studium aus Braunschweig nach Ost-Berlin gezogen. Und jeden Abend hatte irgendwie eine neue, also es gab ja damals auch so, wie hieß denn das eigentlich? Also so Clubs, die da nur für eine Woche auf, eine Disco, die nur für eine Woche auf hatte und so. Also das war ganz toll, wirklich eine super Zeit. Und Anna und ich wollten natürlich unbedingt rauf auf die Bühne und sind dann vorstellig geworden bei Kabarettbühnen. Und die eine hat uns genommen, das hieß BKA, Berliner Kabarettanstalt. Mhm. Da durften wir erst im Nachtprogramm auftreten. Und unser Wunsch war aber immer einmal eine richtige Vorstellung dazu machen. Und der Veranstalter meinte immer, ja, wenn ihr mal halb ausverkauft seid, dann können wir mal drüber reden.
Halb ausverkauft, okay.
Und dann durften wir irgendwann da tatsächlich richtig spielen, also um 20 Uhr. Das war natürlich Wahnsinn.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Seit Ende 2012 machen Sie und Anna R. eine Pause mit Rosenstolz, so ist die Formulierung, auf unbestimmte Zeit. Und trotzdem gibt es ein Album, Lass es Liebe sein, die schönsten Lieder. Warum kam jetzt in diesem Jahr dieses Album raus, wenn es doch eigentlich offiziell eine Pause gibt?
Das ist sozusagen ein kleines Lebenszeichen aus der Pause heraus. Genau, ein kleines Winken aus der Pause raus. Ich hatte zwei Schlüsselerlebnisse. Das eine war, ich saß im Auto, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, ob das vor 2 oder 3 Jahren war. Irgendwie so vor 2,5 Jahren, sagen wir mal. Saß ich im Auto mit meinem Freund und meinte, wäre es okay, wenn ich mal Rosenstolz anmache. Ich kann ja nicht Auto fahren, also bin ich fürs Bordprogramm zuständig. Und dann hören wir also das Album Kassengift. Und auf einmal war ich so mit mir im Reinen darüber. Also ich fand es wieder schön. Das andere war, als Anna und ich beschlossen haben, in diese Pause zu gehen, war das ja für Anna wichtig, für mich wichtig. Aber ich glaube, unser Publikum draußen, die haben irgendwie vermisst so ein ordentliches, das haben wir nicht ganz richtig gemacht.
Mhm. Aber es auf ist... Auf einmal waren sie weg.
Genau, wir waren auf einmal weg und hatten auch keine Lust, uns zu erklären. Wir wollten auch auf gar keinen Fall in die Yellow Press oder so. Und insofern war es so ein bisschen vielleicht nicht die feine Art. Und ich dachte, dass es schön wäre, wenn Anna und ich gemeinsam ein Best-of machen, etwas, was vom Herzen kommt und auch also so eine Art Werkschau von den Liedern, die wir vielleicht am besten fanden, die nicht unbedingt immer die größten Hits waren, die sind da teilweise auch bei, na klar, aber auch so Lieder, die uns wichtig waren.
Und die Folge ist dann, auf dem Album sind 4 Stücke, die sie, ich nenne es jetzt mal so, ausgekramt haben, also unveröffentlicht, die sie irgendwie wieder aus der Schublade geholt haben. Aber ich vermute jetzt mal, da schlummert doch bestimmt noch viel mehr in der Schublade.
Nee, das ist jetzt wirklich...
Das ist es jetzt.
Ja, an guten Songs war es das. Also mehr haben wir nicht.
Und waren Sie beide sich denn einig, was jetzt wirklich die guten Songs sind und was dann darauf soll?
Naja, da haben wir zum Glück Ulf. Ulf war schon immer verantwortlich so für Tracklisting. Auch bei unseren Live-Konzerten hat er uns immer wahnsinnig geholfen mit der Reihenfolge der Lieder und was wir überhaupt spielen. Und ich finde, eine Band muss auch flexibel sein. Wenn wir gemerkt haben, ein Lied funktioniert einfach nicht, dann haben wir es auch mal rausgeschmissen.
Und klar, die Fans wünschen sich das, Live-Auftritte. Sie haben gesagt, ach, so ganz gelungen war es nicht, unser Abgang. Der Einstieg in die Pause. So ein fulminantes, man kann es ja Abschiedskonzert nennen, mit Tausenden in Berlin. Wäre das was?
Nein, wir haben ja ganz ehrlich deswegen auch das Pause genannt, weil ich finde, es ist blöd für eine Band. Wir sind ja noch nicht wirklich alt. Also für einen Popmusiker sind wir eigentlich schon Dinosaurier, aber ich meine,
im
echten Leben fühlen wir uns noch ganz jung. Und deswegen haben wir es auch Pause genannt, weil natürlich könnte es reizvoll sein, irgendwann zurückzukommen. Aber das muss Anna dann genauso fühlen wie ich. Es muss bei uns beiden kribbeln, es muss der Moment stimmen und die Zeit. Und das wird also kein Portemonnaie entscheiden, kein finanzielles Angebot, sondern das werden Anna und ich aus dem Bauch raus entscheiden, ob wir uns das nochmal zutrauen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sprechen in manchen Interviews, das fand ich ganz interessant, von einem zweiten Leben, das Sie führen. Hintergrund ist eine Panikattacke Anfang 2009 bei einem Rosenstolz-Konzert in Hamburg. Danach Zusammenbruch, totale Erschöpfung. Wir haben über die Pause dann auch, die Jahre später kam, gesprochen. Spielt eigentlich dieser Moment noch irgendeine Rolle in Ihrem Leben?
Ja, das war schon so ein Warnschuss. Und ich möchte nicht unbedingt, dass mir das nochmal passiert. Auf der anderen Seite bin ich damit auch damit im Reinen, wenn es nochmal passiert, dann passiert es halt. Ich bin nun mal irgendwie so ein bisschen so gestrickt, dass ich manchmal zu sensibel auf Sachen reagiere. Das muss man dann auch irgendwann, man kann es entweder ständig bekämpfen oder man kann sich damit auch anfreunden. Ich habe mich damit jetzt angefreundet.
Und Sie haben sich ja auch coachen lassen danach, das Leben, den Alltag umstrukturiert. Das ist aber jetzt auch schon wieder 9 Jahre her. Halten Sie das denn noch so ein oder schleicht sich dann doch wieder sowas ein? Ah, es wird doch wieder mehr gearbeitet.
Ja, man muss, oder ich muss mir selber halt auch eigentlich immer wieder klar machen, ich arbeite ja gerne. Und jetzt zum Beispiel sind wir auch sehr viel unterwegs für Bibi und Tina und für Rosenstolz und für das Musical. Und dann gibt man diese Interviews und das erinnert mich dann an mein Leben von früher, wo ich dann denke, wow, das ist aber echt schon anstrengend. Und man muss auch immer dabei aufpassen, dass man nicht so komplett einen an der Waffel kriegt. Man redet ja die ganze Zeit über sich. Und das ist schon ein bisschen.
Ja, aber es wäre jetzt auch ein bisschen komisch, wenn ich Sie nach anderen Sachen fragen
würde. Nein, das ist ja auch so, mir macht es ja auch richtig Spaß. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie würden das so 10 Stunden am Tag machen und man redet immer über sich.
Klar.
Das war ein Leben, das hatten Anna und ich ja. Und es wurde ja mit jedem Album mehr. Und dann wurden die Promotage auch immer länger. Und dann ging das über von den Promotagen gleich auf die Bühne. So, und ich habe halt keinen Ausschaltknall. Wie heißt das? Ausschaltknopf bei mir gefunden. Und darauf muss ich jetzt immer aufpassen, dass ich den finde.
Sie sind damals nach London gegangen, mit Keyboard und sonst nicht viel. Warum eigentlich London?
Weil ich mich verliebt hatte in einen Mann, der sitzt jetzt auch hier, der ist da hinten. Der hat ein ganz süßes Häuschen, so ein Agatha Christie-Häuschen in London. Und ich habe mir dann, ich war irgendwie auch völlig von der Rolle, ich habe einfach gefragt, kann ich mir ein Zimmer bei dir mieten? Ich habe mich ihm aufgedrängt.
Scheint ja aber gut funktioniert zu haben.
Ja, jetzt wohnt er bei mir mit seiner Katze.
Aber ich meine, das finde ich schon phänomenal. Sie waren verheiratet mit Ulf Sommer. Sie haben sich dann als Paar getrennt. Das fällt auch alles in diese Zeit. Als Partner arbeiten Sie immer noch zusammen. Und der Mensch, zu dem Sie damals nach London gezogen sind, der gehört jetzt auch quasi zur Familie dazu. Also wie kriegen Sie das hin?
Ja, das kriegen wir alle gemeinsam hin. Und das war sicherlich auch sehr, sehr anstrengend für uns alle, vornehmlich auch für meinen Freund. Aber es ist, manche Sachen fühlen sich dann nachher Zeit einfach richtig an. Und wie kriegt man das hin? Eigentlich durch Vertrauen. Ich glaube, durch Vertrauen. Wir standen ja dann irgendwann alle vor der Entscheidung, entweder vertrauen wir uns alle jetzt einander oder wir lassen das. Und wir haben uns dafür entschieden, uns zu vertrauen. Dass es gut wird.
2011, nach fast 3 Jahren Pause, kamen Sie dann zurück mit einem Rosenstolz-Album Wir sind am Leben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Nach dem Aus mit Rosenstolz haben Sie auch ein Soloalbum gemacht. Mhm. Aber irgendwie war das nicht so richtig Ihr Ding. Oder Sie sind mehr so der Teamplayer, war mein Eindruck, nach allem, was ich gelesen, gehört habe.
Das Album war der Vollflop.
Okay. Und das hätte ich mich jetzt nicht getraut, das so zu formulieren, aber sehr ehrlich.
Doch, das war wirklich ein totaler Flop. Es hat sich aber schon allein deswegen gelohnt, weil Ulf und ich und unser ganzes Team, wir haben wegen des Albums so viele Lachkrämpfe im Nachhinein auch immer, weil ich habe wirklich alles gegeben, aber es hat halt nicht funktioniert. Und wir wussten schon bei der Produktion, es wäre alles so viel schöner, wenn das nicht gerade ich singen würde. Aber ich war in der Zwickmühle. Also Rosenstolz hatte sich gerade aufgelöst. Wenn ich jetzt eine andere Frau genommen hätte, die das singt, wären meine Fans ganz böse gewesen. Und hätten so, das hätte auch so, jetzt versucht der Alte nochmal mit einer anderen, nochmal auf Rosenstolz 2 und es wird nicht so gut.
Ja. Aber dann war doch vielleicht genau die richtige Idee zu sagen, gut, dann schreibe ich eben für andere Frauen, Sarah Connor, Patricia Kaas, Helene Fischer. Ist das der Weg?
Absolut, aber es gehört auch zur Wahrheit, dass nach der Trennung hat mich keiner angerufen, ich habe kein Jobangebot gekriegt, also keiner wollte was. Insofern war diese Zeit auch verbunden mit ganz großen Ängsten. Schaffen wir es eigentlich nochmal, von der Musik zu leben sozusagen? Mhm. Also daraus ein Leben, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich meine, mir ging es finanziell natürlich gut durch die Rosenstadt-Zeiten, aber mein ganzes Umfeld, mein ganzes Team.
Und es war ein großes Team, 120 ja, Leute oder so.
Also na, das war auf Tour.
Also das, ja klar, aber auch die gehörten ja alle dazu, für die war ja auch erstmal Schluss.
Für die war auch Schluss, was ich da nachts im Schlaf geweint habe, das war Wahnsinn, weil ich kam mir so schuldig vor.
Und dann das Kernteam, braucht aber auch was zum Leben.
Genau, aber das Kernteam und dann... Glücklicherweise, also hatten wir dann schon Glück. Es ging ja dann nahtlos über in Bibi und Tina und Sarah Connor klopfte an. Also es kam dann und jetzt ist es schön. Jetzt kriegen wir eher zu viele Angebote, aber es gehörte halt auch zur Geschichte, dass damals überhaupt, es kam keine Angebote.
Wir haben schon über den Boom der deutschsprachigen Musik gesprochen. Jetzt gibt es aber auch immer wieder die Kritik, sei eigentlich inhaltlich zu flach, also zu wenig kritisch. Wie wichtig sind Ihnen denn aber politische Botschaften? Sie haben sich da ja durchaus auch geäußert und auch in dem einen oder anderen Lied.
Das ist mir gerade in heutigen Zeiten wahnsinnig wichtig. Mein Weg ist eigentlich immer ähnlich. Also das war schon bei Rosenstolz so, dass ich immer ganz fest daran glaube, dass die kleine Geschichte, die aufmerksam macht auf große Probleme, viel mehr berührt die Menschen, als wenn man eine große Geschichte macht.
Wie meinen Sie das?
Also mit Sarah Connor haben wir das Lied Augen auf beschrieben und da geht es auch um geflüchtete Menschen. Wir haben bei Bibi und Tina, Was würdest du tun, auch das Lied und jedes Mal erzählt es aber die Geschichte aus einer Perspektive aus klein und nicht so groß.
Also man muss nicht irgendwie mit der Hammermethode kommen.
Ja, auf die Hammermethode, mich erreicht die immer nicht. Ich weiß, als ich Kind war, fand ich von Udo Lindenberg, Wozu sind Kriege da ganz toll. Oder von Nena 99 Luftballons fand ich auch mega. Insofern, gerade in diesen jetzigen Zeiten, ist es ganz wichtig, den Mund aufzukriegen, ja.
Und umso bemerkenswerter, wenn dann doch Popstars auch abgesehen, also nicht in der Musik, nicht in den Liedern, sondern auch ein Statement auf der Bühne abgeben. Sie haben Helene Fischer angesprochen, die sich dann doch zur Überraschung vieler auch zu Chemnitz, zu den Ausschreitungen geäußert hat. Inwiefern ist das denn Thema in der Szene?
Ich würde sagen, das ist absolutes Thema. Ich bin schon immer auch der Meinung gewesen, dass ein Lied die Welt verändern kann. Wenn man sich Imagine von John Lennon anhört, dann geht mein Herz völlig auf. Und unter Musikerkollegen wird auf jeden Fall drüber geredet. Ich habe das Gefühl, ganz viele möchten sich gerade positionieren und ich glaube, es wird noch viel mehr werden. Hoffe ich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Zu Bibi und Tina fällt mir noch ein, mir hat ein Kollege erzählt, dass auch Jugendliche gerne nachts, wenn sie aus der Kneipe kommen, durch die Straßen laufen und das sind Bibi und Tina singen. Also ja, nicht nur Kinder und Eltern, sondern auch Jugendliche. Die Fragen nach den nächsten, letzten Rosenstolz-Konzerten, wann tretet ihr wieder auf? Die werden ja vermutlich nie aufhören. Wie gehen Sie damit um? Werden Sie irgendwann mal sagen, ich werde wahnsinnig, lasst mich in Ruhe, ich kann es nicht mehr hören?
Niemals, nee. Ich freue mich. Also solange die Leute doch noch fragen, ist doch toll. Ich fühle mich dann total geehrt. Ich fühle mich auch nicht unter Druck gesetzt. Ich kann darauf immer nur wieder ehrlich antworten, wenn wir das wollen, dann werden wir es machen. Natürlich frage ich mich, ob das in so einem Moment wie jetzt überhaupt so klug wäre. Irgendwie in meinem Kopf habe ich diesen Film, dass es so richtig toll wäre, wenn Anna und ich knallalt sind. Zu machen und dann nochmal die Liebe zu besingen. Weil wir haben ja die Liebe in allen Facetten besungen eigentlich. Und wenn man viel älter ist und dann nochmal die Liebe rückblickend zu besingen, das könnte mich echt reizen. Aber mal gucken, ob das auch Anna reizt.
Und worauf freuen Sie selbst sich in Zukunft? Was sind so die Dinge, die Sie unbedingt noch machen wollen? Musical, weiter Filmmusik, vielleicht auch spannende Filmmusik, keine Kinderfilme?
Ja, spannende Filmmusik, das ist ja so das, was man Score-Musik nennt.
Okay.
Also Musik für Filme unterlegen einfach nur. Das haben wir probiert. Das
klappt nicht.
Kann ich nicht.
Gut. Also was bleibt? Musical und Kinderfilme.
Musical, nach wie vor Pop, Schlager, alles. Ulf und ich sagen im Moment, wir machen all das, was uns richtig Spaß macht. Also wenn irgendein Künstler kommt, der uns interessiert, dann machen wir das, egal aus welchem Genre. Wir lieben das, da zwischen den Stühlen zu tanzen.
Und Reisen in die Lieblingsstädte, sind das immer noch Paris und Barcelona? Ist sowas zeitlich drin?
Ja, wir waren jetzt eine Woche in Barcelona, also mein Freund und ich, und wir haben da Ulf besucht und eine Freundin von uns wurde 50 und das war eine ganz, ganz tolle Woche. Sonst muss ich sagen, je älter ich werde, umso mehr zieht es mich eher in die Ruhe, also in kleine Dörfer oder Städte. Also es muss nicht mehr die Großstadt sein.
Aber die Großstadt muss es immer noch zum Wohnen sein?
Unbedingt.
Berlin unbedingt?
Ja, klar. Barcelona ist auch für immer in meinem Herzen, das ist klar.
Und Berlin, wie fühlen Sie sich so in Berlin? Ist das immer noch Ihre Stadt?
Ja, Berlin ist ja in Wirklichkeit eigentlich ein Dorf, ne? Man wohnt ja
immer in welchem Kiez.
Genau, man wohnt in seinem Kiez. Mein Kiez ist Charlottenburg und mein Studio ist in Kreuzberg. Das sind eigentlich die zwei einzigen Kieze, in denen ich mich so aufhalte. Und wenn man da mal rauskommt in einen anderen Kiez, dann sagt man, oh Gott, hier war ich das ja auch das letzte Mal vor 2 Jahren oder so.
Wir sind schon am Ende der Sendung und wir bleiben bei einer Stadt, weil bei SWR1 Rheinland-Pfalz Leute gibt es ein kleines Dankeschön für den Gast.
Oho.
Und ich habe gedacht, ach, vielleicht ein London-Kalender.
Ach, das ist ja toll.
Weil wenn nämlich Ihr Freund ja jetzt mit Ihnen in Berlin lebt, dann vielleicht London an der Wand fürs Studio oder zu Hause. Ich fand es sehr beeindruckend.
Oh, das freut mich ganz doll.
Wie Sie nach Ihrem Jahr in London wieder auf die Füße kamen. Und ja, und da habe ich gedacht, als Erinnerung, als Motivationsschub fürs kommende Jahr, den Sie gar nicht brauchen. Und dann habe ich noch ein musikalisches Geschenk zum Schluss.
Mhm.
Leonard Cohen, First We Take Manhattan.
Oh, das ist aber ganz toll.
Ja, gefällt
ja,
Ihnen das?
Oh, ich liebe das Lied so.
Was verbinden Sie mit dem Lied?
Ich war mal ganz, das ist wirklich schon lange her, unglücklich verliebt und bin dann nach Amsterdam abgehauen und habe in der Jugendherberge eine junge Frau kennengelernt und habe der mein Herz ausgeschüttet, wie man das dann so tut. Und die meinte, hör mal hier. Und hat sie mir ihren Walkman gegeben und dieses Lied mir aufgesetzt.
First We Take Man.
Und seitdem bin ich Leonard Cohen-Fan.
Dann herzlichen Dank, Peter Flater, für den Besuch.
Ich danke, das hat mir ganz viel Spaß gemacht.